ist eine wahnsinnig geile Art. Man kostet auch richtig viel Geld. Man sollte nur nicht hinterher behaupten, man sei mal auf dem Mars gewesen. Genau das machen ganz viele Krugtrinker.
Das stimmt.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix. Müssen wir heute überhaupt würfeln? Wir machen so eine Champagnernummer so ein bisschen, ne?
Wir machen so ein bisschen eine Champagnernummer.
Wir können ja so zwischenwechseln.
Ach so, ja, das ist eine gute Idee.
Weißt du,
wir
das war so,
diskutieren das
wir
mal.
Wir diskutieren sehen. Das ein bisschen länger
müssen
vielleicht.
Müssen wir überwürfeln, mit welchem Wein wir anfangen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Drei.
Pasch.
Fünf. Ja,
das ist jetzt wieder für dich. Vier. Ja, dann fangen wir mit deinem an. Freue ich mich.
Jawohl.
Bei meinem weiß ich ja, was es ist.
Wir trinken zwei Weine heute, mal wieder, von Duval le Roi, Champagner Duval le Roi. Und zwar einmal aus der kleinen Linie Précieuse Parcelle. Das sind so Einzellagenweine. Den Petit Meunier 2009 und dann den Premier Cru Vintage 2008. Und ich nehme den Petit Meunier in das Burgunderglas oder große Glas oder runde Glas, je nachdem, damit ihr Bescheid wisst. So, einmal.
Ach, wie schön.
Zwei. Ja, zwei.
Alter, Falter.
Zwei.
Sonst macht ich, hier stehen jetzt zwei Gläser Wein von mir, sonst mache ja sowas immer nur ich oder Flo. Felix macht das sehr selten mit zwei Gläsern.
Stimmt.
Das ist, glaube ich, bei mir das erste Mal.
Es war noch nicht mal so ganz freiwillig heute.
Ehrlich nicht?
Nee, im Zweifel. Ich bin jetzt aber sehr froh, dass ich mich darauf eingelassen habe.
Gibt es dazu erstmal eine Erklärung, warum zwei?
Weil der Winzer gesagt hat, den rechten gebe ich dir nur, wenn du den linksten nimmst.
Oh, das nicht. Gut, ja. Alles klar, verstehe.
So.
Gut. Na gut.
Und,
also fange ich links an, damit ich dann...
Das ist einfach so. Der Rechte ist eine Ultra-Mikro-Kleinauflage, sehr, 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 sehr selten. Da hat der Winzer dann gesagt, ich würde so ungern auf diesen Wein reduziert werden. Verstehst du?
Weil das nicht das klare Bild widerspiegelt.
Das ist so winzig, genau, okay, weil es eine Winzproduktion
ist. Ja, das verstehe ich.
Ich und du und ich, wir müssen über Champagner reden.
Und du?
Wir reden heute nochmal über Champagner und liebe Hörer, dann machen wir auch nochmal eine Pause damit, versprechen wir, weil unsere Hörer interessiert das lange nicht so sehr wie uns.
Ja, das glaube ich dir total. Also das ist, ich glaube, ja, das glaube ich. Weil Champagner ja, wollen wir es beim Namen nennen, ist ein Luxusthema.
Tatsächlich nicht nur deswegen, weil es ein Luxusthema ist, aber es ist auch so, dass die meisten Menschen nicht so viel davon trinken mögen. Also ich mache heute mal, wir machen einen kleinen Recap über diese Krugprobe und über die bisherigen Proben und dann mache ich mal die Liste der Champagner, die man mal getrunken haben muss. Ich glaube, das passt ganz gut. Das sind so die Champagner, mit denen wir nochmal versuchen, euch zu Nerds zu konvertieren.
Oh, das ist eine schöne Idee.
Und es war ganz wichtig, dass wir vorher diese Vorrede über die FOMO gemacht haben.
Ja.
Aber wir müssen heute natürlich ein paar Sachen, die so als Superlegende gelten, auch mal ein bisschen einordnen. Das heißt aber nicht, dass die Weine schlecht sind und das sind keine Verrisse. Sondern, dass man nochmal so sagt, so hey, bevor wir jetzt sagen, das musst du aber mal getrunken haben und das kostet dann irgendwie ein Vermögen, gehen wir mal lieber nochmal ein bisschen
vorsichtig daran.
Ich muss aber vorher eine völlig andere Geschichte erzählen, die dazu gehört. Ja, wir haben vor langer Zeit, wir beide, Folge 73 gemacht. Alter, ist das gut. Immer noch,
das sind
wenn
ja
du
fast 100 Folgen.
Das 80. ist 4 Jahre her oder sowas.
Krass.
Wenn du Leute fragst, was sind deine drei Lieblingsfolgen, wird die immer mitgenannt. Das ist die ging darum, dass Leute sagen, was soll ich denn kaufen? Mein Kind ist in dem Jahr geboren.
Ah, ja, schöne Folge.
Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie man das macht, weil wir wollen ja alle, wenn wir alt und grau sind, mit unseren erwachsenen Kindern da sitzen und unseren Wein trinken. Hm. Und wenn wir sterben, wollen wir wissen, die 7 Flaschen, die da noch im Keller sind, die wir vermachen, die trinken die dann irgendwann mal und denken an uns, weil die es würdigen können. Und da habe ich darüber gesprochen, dass Alkohol absolut nicht in Kinderland gehört. Ich habe auch gesagt, dass man Kinder nicht dazu verführen kann und auch nicht soll und auch nicht versuchen soll. Ein kleines Update, ich habe mittlerweile eine Geschichte gelesen. Es gibt neuere Studien, die sagen, das Gehirn wächst, bis wir 25 sind. Und Vollrausch ist um ein Vielfaches schlimmer, wenn das Gehirn noch nicht ausgewachsen ist.
Und da gibt es ja die Zwischenstudie, das habe ich dir schon mal erzählt, glaube ich, dass das Gehirn ja quasi, das stimmt, bis 25.
Mhm.
Und dann gibt es das, dass das Gehirn einmal nur aufhört zu wachsen.
Mhm.
Und zwar in der Pubertät.
Mhm.
Weil es da so viel mit dem Körper zu tun hat.
Ach so, siehst du. Ja,
genau. Also unser, aber du wächst.
Unser Trinkeintrittsalter von 16 ist völlig unverantwortlich. Wir müssten eigentlich 21 machen, aber das kannst du nicht durchsetzen.
Wie mit den Drogen, das stimmt aber. Beim Kiffen und sowas auch so, sagen sie explizit. Ja. 25, genau, 25 sind dann gut.
Ja. Ich habe damals erzählt, dass meine Tochter noch nie Alkohol getrunken hatte, obwohl ich das beruflich mache, weil wir das immer auch sehr, sehr restriktiv gehalten haben. Und das hat sich mittlerweile natürlich verändert. Sie ist jetzt kurz vor ihrem 16. Geburtstag. Ich muss kurz erzählen, wie das weitergegangen ist. Das Sprudel auch, ja. Das ein Glas hat bei dir ein bisschen aufgeschäumt im Dings, bei mir das andere, witzigerweise. Genau, bei mir hat das hier ein bisschen aufgeschäumt beim Einschenken.
Aber also deswegen wollte ich mir jetzt gar nicht, muss ich kurz reinhorchen, weil ich war mir geschmacklich sicher als das Sprudel. Und also.
Ich war dann ein Jahr danach oder anderthalb Jahre danach, habe ich auch erzählt, mit meiner Tochter in Paris. Wir haben meine Frau auf dem Rückweg von unserer Wohnung in Spanien am Flughafen abgesetzt. Die musste schon wieder ins Büro und meine Tochter und ich sind dann über Madrid und Paris in Ruhe zurückgefahren, haben eine tolle Sightseeing-Tour gemacht, waren den ganzen Tag unterwegs in Paris abends. Sie hatte sich nochmal umgezogen in so einer Seitenstraße eines großen Boulevards. Die Tische des Restaurants stehen auf dem Bürgersteig, aber es werden dann die weißen Tischdecken drüber, weißt du, so wie das brauchst, 26 Grad noch und geil. So. Und sie fühlte sich wunderbar. Und mir war klar, wenn ich mir jetzt ein Glas Champagner bestelle, dann wird meine Tochter, die noch nie in ihrem Leben Alkohol getrunken hat, sagen, ich möchte auch ein Glas. Und mir war klar, ich würde das nicht zulassen, weil sie war, glaube ich,
14.
Nee, 12. Kurz vor dem 13. Geburtstag oder so. Auf der Karte waren zwei offene Champagner, irgend so ein freakiger Sirop d'Usage und Duval Le Roy Basis. Und über Duval Le Roy habe ich schon mal eine lange Geschichte geschrieben, weil es ist ein sehr interessantes Haus in Deutschland, sehr unbekannt, die haben sich ziemlich zurückgezogen. Es ist das größte unter den kleinen. Mal 4 Millionen Flaschen.
4 Millionen?
Ja, 200 eigene Hektar, 400 Hektar Zukauf. Damit sind sie unter den kleinen die absolute Nummer 1. Auch ganz interessant, die sitzen an der Côte d'Or in Vertu und haben also 95% Chardonnay in ihrem Besitz. Aber die Basis ist 90% Pinot. Das ist der ganze Zukunft, geht da rein. Und es gibt viel Tolles über die zu erzählen. Ich lege den Link unter die Geschichte hier. Was ich damals auch geschrieben habe, ist, die Basis ist ein Wein für Menschen, denen Champagner immer zu sauer ist. Oh, und nicht so mein super Favorite. Was habe ich bestellt? Duval Le Roy. Ja. Bei mir war klar, meine Tochter sagt, ich will. Da habe ich gesagt, nein. Ich habe gesagt, du darfst aber probieren.
Okay, finde ich.
Champagner kommt. Wird bei mir abgestellt, sie greift sich das Glas und stellt das erstmal auf ihre Seite.
Habe ich gedacht so, ey, so nicht.
Doch, ja, ich gesagt, komm, okay, was sonst, wir sind in Paris, alles gut. Ich habe darauf geachtet, dass sie vielleicht ein Fünftel, vielleicht hat sie auch ein Viertel von diesem Glas, also 25 Zentimeter, ein gut gefülltes Schnapsglas voll. Bei einer 12-Jährigen, die den ganzen Tag bei 30 Grad durch Paris gelaufen ist, gehe ich mal davon aus, dass es ein bisschen Brausebrand irgendwie, das macht ein bisschen Brausekopf, aber der Hirnforscher wird mir jetzt noch keine Leviten lesen bei 25 Milliliter Champagner. Nee. Sie hat daraufhin gesagt, oh, ich mag Champagner. Seitdem darf sie immer mal, wenn wir Champagner trinken, fragen wir sie, ob sie mittrinken will, allerdings nicht. Also der häufigste Einsatz von Champagner hier ist, Sascha ist da. Da kriegt sowieso keiner was ab.
Nee, richtig, weil es schade.
Wenn meine Frau und ich Champagner trinken, fragen wir sie auch nicht. Aber wenn wir Gäste haben, dann kriegt sie was. Oder wenn wir unterwegs sind, dann darf sie immer, sie lässt sich gar kein ganzes Glas voll schenken. Und wenn wir zum Beispiel bei Anja waren jetzt, zweimal in der Zwischenzeit, Malu, Anjas Tochter, ist 2 Jahre älter als Nele, die verstehen sich aber gut, dann lässt sie sich da auch irgendwie ein bisschen Charlie gibt es da immer einschenken.
Oder ja,
und wenn das Glas ganz voll ist, dann wird es nicht ganz ausgetrunken, sonst reicht dir so ein 2/3 voll ist. Und das trägt sie dann mit sich rum und das trinkt sie dann den ganzen Abend über, nippt sie immer mal. Auch wenn die Mädels, also Malu und ihre Freundin, älter sind, schneller trinken. Das ist egal. Man merkt so richtig bei meiner Tochter, bei Anja im Laden steht an der Wand, Champagner ist kein Luxusgetränk, Champagner ist ein Lebensgefühl. Und genau das war das so. Meine Tochter fand das super, in Paris zu sitzen, ein Glas Champagner.
Gut, verstehe ich. Also.
Wunderbar, ganz wunderbar. Wenn sie selber jetzt auf Geburtstagspartys geht, sie ist die Jüngste in ihrer Klasse, die werden teilweise schon 18 jetzt. Gibt es da immer Alkohol, denn sie ist ja so früh eingeschult als Letzte in diesem unterjährigen Zyklus. Berlin war das letzte Bundesland, das diese Berechnung geändert hat, und sie war der letzte Jahrgang, in dem es geändert wurde. Und deswegen ist sie mit 5 eingeschult worden. Dann ist sie unterwegs manchmal eben und dann gibt es da Alkohol und dann kam sie noch nach Hause und sagt, hast du Alkohol getrunken? Ja, hauch mich mal an, ich rieche gar nichts. Naja, ich habe da so ein Glas Bohle getrunken und meine Freundin XY hat in der Zeit 3,5 Gläser getrunken. Da muss ich erstmal Köpfchen halten und Wasser einflößen und so weiter. Als das dann alles wieder unter Kontrolle war, hatte ich keine Lust mehr, da habe ich nicht mehr weiter getrunken. Lange Rede, kurzer Sinn, extrem zurückhaltend. Es ist alles super gelaufen. Ja, wenn ich jetzt irgendwo bin und jemand kommt und sagt, Felix, ich habe hier Duval Le Roy, magst du ein Schlückchen, dann halte ich ihm das Glas und sage, randvoll ist mein Lieblingschampagner. Deswegen erzähle ich auch die Geschichte. Champagner ist ein Lebensgefühl und jeder hat da so seine Lieblinge. Es ist ja auch ein relativ großes Gebiet mit wahnsinnig vielen. Man kann gar nicht alles trinken. Und wenn wir heute darüber reden, muss man diesmal, muss man das mal. Und
dann so. Muss man wirklich sehr vorsichtig sein.
Das ist auch. Ja. Und ich finde sogar ich, als jemand, der das beruflich macht, leiste es mir dann einfach auch dieses Lebensgefühl da so ein bisschen mitzunehmen. Mehr als bei irgendeiner anderen Region. Auch weil,
verstehe ich,
wenn wir sicherlich noch drüber reden, weil ich ja bis heute nicht weiß, ob das eigentlich wirklich so eine vollwertige Weinkategorie ist. Unsere Proben, ja, also ja,
eine Erkenntnisgewinn und so, genau.
Bin ich mir immer noch nicht so sicher.
Genau, ich bin da kritisch gerade mehr als sonst, ja, auch im Nachträglich jetzt nochmal. Finde ich auch spannend.
Womit wir bei dieser Probe wären, die letzte jetzt, Krug,
die wir hatten.
Nichts zu ärgern da, das waren tolle Weine.
2 Wochen mehr knapp.
Jetzt super, ja. Super spannend, ja. Eine Sache gibt es, über die ich mich ärgern kann, und darüber ärgere ich mich gerne, das lasse ich mir auch nicht verbieten, nämlich über mich selbst. Ich habe nämlich Blödsinn geredet. Wir haben vor Ewigkeiten mal über Krug geredet und über Irrationalitäten sozusagen. Dann habe ich gesagt, also dieses Haus macht sich einen Namen international und ist auch stolz darauf, dass sie diese in der Champagne so verbreitete Küvettierungskunst beherrschen wie kein anderer, bis zu 135 Weine küvettieren und so weiter, um da ihren Hausstil zu produzieren, und dann machen sie eine Ausnahme und sagen, und hier ist jetzt eine Einzellage und die ist viel besser, wo du so sagst, ja, aber wenn das eure Kernkompetenz ist, küvettieren, wieso ist denn jetzt Clos du Ménil als Einzellage, ja, und dann auch noch eine Rebsorte, ein Plot, keinerlei Reserveweine, wieso ist das denn jetzt besser? Was soll das? Vor allem, wenn in Jahrgängen, in denen ihr den nicht macht, fließt das ja rein in die Grand Cuvée. Das ist doch total sinnlos. Und als das dann gut gelaufen ist, haben sie das mit Claude Monet direkt wiederholt und dann nochmal doppelt so teuer. Und das ist alles Quatsch. Weil auf der Webseite von denen steht ganz klar drin, diese ganze Cuvetier-Arie, die sie machen, hat nur ein Ziel, einen leckeren Champagner hinzukriegen. Ja. Es geht überhaupt nicht um den Hausstil. Es gibt vielleicht einen Hausstil, da können wir gleich drüber reden.
Genau, finde ich, müssen wir. Ja.
Aber die machen diese Cuvées, damit es lecker ist. Und das ist nicht besonders schwer. Und wenn ihr, ich weiß jetzt, 90% der Hörer, Herr Dr. Bodmann,
wie viel haben Sie denn schon gemacht von dem Champagner?
Seit 2,5 Jahren versuche ich hier die Geschichte unterzubringen, wie an einem Samstagmorgen Daniel Bayer, Sebastian Bordhäuser und ich auf der Plan de Dieu in einem renommierten Weingut mit dem Kellermeister einen Küvettierungsworkshop machen und der uns den Hosenboden stramm zieht. Schöne Geschichte, muss ich mal erzählen. Ich habe jemanden bei der Arbeit beobachtet, ich habe es selbst gemacht, ich habe gnadenlos verkackt und er hat mir viel darüber erklärt. Und deswegen sage ich mal, nein, das ist nicht so schwer. Das ist nicht mal ansatzweise so schwer, wie einen Hausstil zu machen. Und im Übrigen, wenn du diese 134 Dinger da zusammen hast, könntest du auch 70 wieder rausnehmen und der Wein wäre nicht weniger lecker, weil wir können das gar nicht alles.
Na, das glaube ich auch. Das, also mit der Menge der Weine, das ist was anderes, glaube ich auch nochmal. Da müssen sie, die müssen bloß irgendwas loswerden immer wieder. Loswerden klingt jetzt auch nicht fair.
Ja. Aber es waren ja auch wahnsinnig leckere Weine, deswegen muss man das aber immer sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass das nicht großartige Weine gewesen wären, aber 135 Weine brauchst du nicht zu quittieren dafür. Und wie gesagt, es ist gar kein Haustier. Und die zweite Geschichte ist, dann steht nämlich, leider haben sie den deutschen Webseitentext gerade vor kurzem überarbeitet, aber man würde es wahrscheinlich in der Wayback Machine finden und vielleicht auch noch auf alten Archivseiten. Dann steht da nämlich noch ganz klar, unsere Weine sind alle gleich gut, sie bezahlen die Knappheit. Da steht wirklich,
stand drin.
Der Philosophie unseres Gründers folgend, sind alle Weine gleich und so weiter und sie bezahlen mehr für Clos du Ménil, weil der so selten ist. Das musst du dir mal vorstellen. Es gibt kein einziges anderes Weingut auf der Welt, das sowas sagt.
Krass.
Wilhelm Weils Lieblingsspruch habe ich hier bestimmt schon 10-mal erzählt. Ich will ja nicht für Knappheit bezahlen, sondern für Qualität. Ja, aber nicht bei Krug.
Obwohl natürlich Qualität trotzdem
super da ist. Ja. Aber die sagen dir ernsthaft, hier, sie kaufen Clos d'Ambonnet für 2.400 Euro. Der ist aber nicht besser als Grand Cuvée für 240, für ein Zehntel.
Weil sie so davon überzeugt sind, dass sie so großartige Champagner machen, dass sie sagen, das ist alles geil.
Ja. 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 Und interessanterweise
kommen sie damit durch. Nein, sie sind ja auch wirklich, ich liebe es.
Sie sind so ein bisschen legendär. Wie doll sie damit durchkommen, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Aber was ich ganz spannend finde, ist, lass es mich kurz zu Ende sagen. Also ich habe mich über mich geärgert, aber ich habe mich nicht so doll darüber geärgert. Weil darauf musst du erst mal kommen, dass du da Blödsinn erzählst. Ich hätte ein bisschen weiterlesen müssen, dann hätte ich das gefunden. Ja. Aber das ist so unwahrscheinlich. Und sowohl das eine, dass du 135 Weine küvettierst mit dem Ziel, dass es lecker sein soll, als auch, dass du sagst, übrigens kostet das Zehnfache, ist aber nicht besser. Das ist schon echt eine schräge Nummer. Und deswegen bin ich da sozusagen drauf reingefallen. Dann habe ich mir die Bewertung angeguckt von Krug. Und siehe da, die Grand Cuvée ist immer ein bisschen schwächer bewertet als die anderen Weine. Das stimmt. Also ich sage ja seit langem, dass es strategische Bewertungen gibt. Ja, die bewerten dann, wenn die dann aus Versehen 98 Punkte für die Grand Cuvée haben und für Clos du Menu nur 92, dann sagen die, nee, das können wir nicht veröffentlichen. Die Diskussion über unsere verkosterischen Kompetenzen und so, das wollen wir nicht. Schwöre ich, auch wenn das, ich glaube nicht, dass es justiziabel ist, aber ich glaube, es gibt kaum eine Publikation, die die Eier hätte, sowas zu publizieren. Vor allem wäre Krug auch sauer, wenn es so 92 für Clos du Menil gibt dann.
Ja gut, da gibt es mehrere Häuser, die bei sowas sauer.
Aber ich habe mir die Noten insgesamt angeguckt. Es gibt zweimal 100 Punkte vom deutschen Falstaff aus der Zeit, bevor die Romaner angestellt haben, um ihre Verkostungsfähigkeiten ein bisschen zu erhöhen. Ja, die waren so glücklich, dass sie mal Clos du Menil verkosten dürfen, dass sie jedes Mal 100 Punkte gegeben haben. Nehmen wir die mal raus. Ja? Ansonsten habe ich mir angeguckt, sämtliche Grand Cuvées.
Parker nix.
Die Höchstnote, die Parker überhaupt gegeben hat für Krug, ist einmal 99. 2002, glaube ich, für Vintage oder Clos du Menil. Die Höchstnote, die sie überhaupt bekommen haben, ist einmal 20 von 20 von der Revue du Vin de France.
Okay,
Für, ich glaube, Clos du Menil.
Okay.
Claude Amonet hat gar keine Höchstnoten. Ist gut, gibt ja auch erst 5 davon. Aber die insgesamt, die Ausbeute, ich habe das nur Wine Searcher genommen, da sind ja die Dings immer drin. Hast du irgendwo 100 Punkte bekommen?
Aber einmal, das ist jetzt auch Quatsch.
Weil
das
late 60s, ich habe gesagt, ich habe eigentlich nur dieses Jahrhundert genommen.
Okay, gut, das andere ist 1940, aber das haut jetzt voll hin. Ja, ja.
Ich bin zurückgegangen und dann habe ich bei Claude Amonet gesagt, komm, nimm sie alle, weil es gibt ja nur 5 oder so.
Ja, genau.
Und bei Claude Menil bin ich, glaube ich, auch bis 95 runter. Ansonsten habe ich die in diesem Jahrhundert veröffentlichten,
Ja, das ist krass, das ist nicht so Wahnsinn, stimmt.
Das ist wirklich nicht viel, das ist vor allem, wenn du überlegst, wie viele 100 Punkte Parker Champagner es gibt.
Ja, ja.
Ja, also gerade Kelly hat um sich geworfen.
Reinhardt
eine Weile auch.
The Lost und sowas sind viele da. Also da
viel.
Ja, stimmt, es gibt wirklich viel.
Keiner bekommen. Und
stimmt.
Ich selber fand ja bei unserer 2008er Probe beide Krug, sowohl den Clos du Menil als auch den Vintage, super. Fantastisch.
Also einer meiner drei Lieblinge war der 2008er. Das muss man
100 Punkte Kandidat. Allerdings, neben uns saß Gerhard Eichelmann und sagte: Ja, das ist aber Premiere, der ist normalerweise nicht so doll. Der kennt sie alle. Also,
trinkt sie auch, hat schon deutlich öfter getrunken als wir.
Also ist schon spannend, die Bewertung, sagen wir mal so. Also ich fand sie grandios, aber damals in der 2.8er. Kommen wir mal zur aktuellen Probe. Das war, wie fandst du jetzt die Grand Cuvée-Probe?
Also, ich liebe Krug. Schon immer. Ich finde, es ist, also man kann es, ich glaube, ich habe in meinem Weinleben jetzt relativ viel Krug getrunken. Dabei rede ich aber tatsächlich von der Grand Cuvée. Ja? Von den Jahrgängen und sowas noch nicht so viel. Ja, das ist, aber ich meine, das erklärt sich so. Geht
auch bei 500 Euro los, glaube ich.
Erklärt sich beim Geld so ein bisschen. Ja, da haben wir, das ist ja, aber bei den Krug Grand Cuvée habe ich relativ viel getrunken. Für mich ist das immer wieder einer, wenn man es jetzt mal vom Geld loslöst. Ein bisschen, ja. Es ist immer wieder einer meiner Lieblingschampagner, wenn ich normal großen Champagner trinke.
Ja.
Ja, also wenn es um großen Champagner geht, das muss man auch sagen. Wenn es darum geht, dass wir wirklich großen, schönen Champagner trinken, da trinke ich den wahnsinnig gerne und der löst bei mir immer, wahrscheinlich liegt es auch an irgendwas Privatem, was ich mich gerade nicht mehr erinnere. Vielleicht scheint was Gutes zu sein, das löst bei mir immer ein gutes Gefühl aus. Ja?
Ja.
Und ich finde tatsächlich, auch wenn man jetzt in dem Fall sagt, es gibt keinen Hausstil, finde ich, dass es ein wiedererkennbares Geschmacksprofil gibt.
Absolut.
Was mich, wenn ich das trinke, ganz glücklich macht. Das nehmen wir vorneweg.
Und das ist kann man glaube ich auch mal sagen, da ist eine sehr feine Karamellnote.
Voll.
Ab dem ersten Tag, die zusätzlich zu dieser wirklich komplexen Frucht einen Wohlfühlfaktor schafft.
Wohlfühlfaktor
ist enorm lecker.
Ja, genau. Ja, Wohlfühlfaktor ist geil. Ja. Du fühlst dich sofort so ein bisschen in so ein schönes, in so ein schönes Dings eingepackt und alles ist großartig. Ja. Du fühlst dich ein bisschen umsorgt. Du fühlst dich wie in einem richtig guten Hotel. In so einem richtig, in so einem richtigen geilen Sternhotel.
Ja, aber Art Deco, weil es ein bisschen freaky ist.
Ja, ein bisschen.
Genau. Ja, nicht Plüsch Waldorf Astoria mit Teppichen, in denen du versinkst, sondern irgendwie Stylo.
Ja, ein bisschen Stylo, aber mit viel Stil.
Total viel Herzlichkeit
da drin. Genau, ja. Alles stimmt.
Absolut.
Genau, alles stimmt so und du bist sofort da und denkst, hier kann ich mich fallen lassen. Hier bin ich fein, hier kann ich mich fallen lassen, hier fühle ich mich wohl.
Wir haben 16 leckere Weine getrunken oder 15,5 von 18.
Genau.
Einer war tot, das einer war tot. Eine ganz alte Flasche, die hatte auch keine Kohlensäure mehr. Und einer war so merkwürdig unruhig, ein bisschen gemüsig.
Der war dolle gemüsig, finde ich, ja.
Ja. Und dann der halbe ist 2008, weil es die Magnum war, der war noch sehr unfertig. Das passte in dem Moment gerade nicht so ganz. Da hatte ich aber eine Ahnung, das wird noch sehr werden, aber Magnum ist
beispielsweise. Also mit der Hauptrebsorte 2008, meinst du?
Ja, ja. Entschuldigung, genau. Das ist dann die, welche Nummer?
Oh Gott, 100, irgendwas mit, warte mal. Soll ich kurz gucken?
Ne, müsste 9 runter sein, 164.
164 oder 160, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ja. Warte, aber 164, du hast
164.
Recht.
164, gut.
Um das nochmal, wenn sich alle wissen, wollen wir es mal einmal ganz kurz erzählen. Also es gibt nun bei Krug, Rang und Weber eine Hauptrebsorte pro Nummer, nicht Rebsorte, ein Hauptbestandteil, Jahrgang.
Der aktuelle Jahrgang ist genau. Immer mit über 50% genau. dabei. Und genau. Deswegen kann man sich das, wenn man eine Nummer hat und weiß, dass aktuell genau. 172 da ist, beziehungsweise wenn man eine Ziffer dann hat, dann kann man sich das ausrechnen.
Genau.
Also der war so ein bisschen unruhig und man muss ja dazu sagen, dass beim Champagner Magnum wirklich einen Riesenunterschied macht, weil er ja auch in der Magnum gärt. Also größere Flaschen werden umgefüllt,
ja.
Die gären dann nicht drin, aber Magnum gärt, das ist ein ganz anderer Gärverlauf.
Und das haben wir aber jedes Mal bis jetzt gemerkt, dass Magnums immer eine Nummer waren, die man wirklich merkt, finde ich auch.
Ja. Ja. Spannend war, die wurden immer karamelliger. Übrigens einmal nochmal ganz kurz, diese Karamellnummer, dass die immer so wie bestellt kommt, egal ob du 30% Chardonnay und 60% Pinot oder 30% Pinot und 60% Chardonnay hast, ist natürlich nicht, weil die das genauso abschmecken, sondern das macht dann die Hefe. Also das glaube ich, kann man auch nicht abschmecken, dass du sagst, okay, das ist zwar jetzt hier diametral anders als beim letzten Mal, wird aber nach der Gärung genauso schmecken. Das ist im Zweifelsfall die Hefe. Nirgendwo ist die Hefe so gut erforscht wie in der Champagne.
Ja, das stimmt.
Du kannst auch beim Komitee die tatsächlich kaufen und kategorisieren und so weiter. Und man muss sich nur mal Murty Chandon den Brut Imperial angucken, wie röstig, karamellig der immer schon nach 2 Jahren Hefelager ist und das so wahnsinnig zuverlässig, obwohl da wirklich ja jedes Jahr ganz viel reingeht und mit Reservewein kriegst du das nicht hin, das ist die Hefe. Deswegen ist das mit dem Hausstil, sagt man eigentlich immer, Hausstil entsteht wirklich am Küvettierungstisch bei der Grundcuvée. Wenn es dann die Hefe ist, ist das eigentlich nicht so sehr Hausstil. Und dieser Karamellton, der wird immer kräftiger,
je älter die werden, ja genau. Es kann auch wirklich geil sein, das kann man gar nicht sagen.
Super lecker.
Und man hat halt trotzdem, das fand ich auch, du hast halt einzeln gesehen pro Flasche. Und das ist das, was ich sozusagen dann bemängeln würde, komme ich gleich noch zu. Was ich einzeln gesehen pro Flasche, jede Flasche einzeln für sich getrunken, wenn wir die normal getrunken hätten, ohne sie in eine Reihenfolge zu bringen, hätte ich immer gesagt, ach, wie geil.
Ja, aber 6-mal hintereinander. Ja. Ich habe in dem Text, den ich veröffentlicht habe, gesagt, das ist jetzt wie die 6. Wiederholung des Siegtors aus einer anderen Perspektive, aber es ist immer noch das gleiche Tor. Und ob man das alles an einem Abend braucht.
Genau, das war mein Gefühl. Das hatte ich auch nochmal, ich hatte Flora nochmal irgendwann da, da habe ich das nochmal kurz mit ihm gesprochen. Also mein Gefühl war, es gab diese Probe ja bis jetzt noch nicht. Und wenn ich das jetzt ganz überspitzt sage, ich bin sehr froh, dass ich dabei war. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich liebe Krug, das war ganz, ganz schön. Aber wenn man das jetzt so sagt, es gab diese Probe nicht, jedenfalls haben wir sie nicht irgendwo gefunden bis jetzt. Ja? Und wenn man es mal überspitzt sagt, auch sinnvollerweise nicht, weil sie nicht nötig ist.
Ja, das ist genau so eine Probe, wo ich sage, es reicht, dass einer von uns teilnimmt und den anderen erzählt.
Ja. Also sie wäre per se als Probe für Champagner im Vergleich nicht nötig, weil das einfach jede Flasche für sich genommen ein guter, sehr, sehr guter Champagner ist, aber als Probe so wenig Variationen hat, dass es quasi eigentlich nicht.
Ja, mehrfach der gleiche Film. Ja. Nur bitte mal, aber weil das jetzt wieder, jetzt geht es um die Formel, oder was man nicht vorstellt. Die letzten 4 Weine waren großartig. Der entwickelt sich schon eine Weile. Also Basis 2013
war wahnsinnig
gut. 2012 war so eine Karamellschleuder und das war einer der langweiligsten sozusagen. Der war trotzdem sehr, sehr gut, aber ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben die Sachen ein bisschen gemixt probiert. Die waren also nicht in einem Flight, die beiden Weine. Basis 2013, 14, 15, 16, die 4 jüngsten, die wir hatten, waren enorm interessant. Ich fand den jüngsten, könnt ihr nachlesen, ich habe einen Bericht, der übrigens so gut wie gar nicht, das ist übrigens eine Katze mit einem Kratzbrett hier, nicht wundern. Keine Silvesterknaller von draußen. Ein Bericht, der so wenig gelesen wird wie kaum irgendwas. Ja, deswegen weiß ich, dass es auch unsere Hörer nicht so wahnsinnig interessiert. Also der Probenbericht ist ein Flop, wenn du so willst.
Ja, und doch noch dazu ist es Krug. Wie viele Leute haben denn tatsächlich schon Krug getrunken? Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist nicht so wahnsinnig viel.
Ja. Ich habe dann geschrieben, wenn mich jemand fragt, was soll ich denn für einen Krug trinken, würde ich sagen, den jüngsten. Das war, da ist so komplex, genau. da ist, so viel dabei, wunderbar. Und wenn man sich dann ein bisschen damit auskennt, das klingt jetzt arrogant, also wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und bereit wäre, dann kann ich sagen, die letzten vier, so als in zwei Zweierflights, Hammer, Hammer, aber den ganzen Rest.
Und die 100, ich fand die 158 zum Beispiel, war ja auch eine wirklich, ja. war dieses grandios.
Grandios.
Aber eine Ausnahme. Und das muss man auch wieder, den bezahlt es ja zum Beispiel wieder sehr teuer, wenn du den überhaupt mal haben willst. Also macht das schon wieder dann auch gar keinen Sinn mehr.
Ja. Es wurde übrigens nicht durchgehend so wahrgenommen, wie wir beide das wahrgenommen haben. Wir beide haben konsequent gespuckt. Und jetzt können wir nämlich nochmal kurz zu dem Thema Champagner und Champagnerproben gehen. Es gibt auch sehr wenig kommerzielle Champagnerproben, weil die nicht ausverkauft kriegen. Okay. Weil bei so einer kommerziellen Raritätenprobe wird natürlich nur so ein bisschen gespuckt. Ich meine, wirklich, am Ende haben die alle eine Flasche Wein getrunken. Ja. Und du zahlst ja auch 500 Euro oder sowas. Und kein Mensch möchte eine ganze Flasche Champagner trinken. Erst recht nicht, wenn es zurückgeht in die 90er, wo die Dinger ja noch 9 Promille Säure hatten.
Ja.
Und deswegen gibt es so wenig davon, weil das kaum jemand machen möchte. Und wenn du aber, wie natürlich einige unserer Teilnehmer, wie bei so einer Raritätenprobe üblich, nur Reste in die Ausgüsse gibt oder teilweise die Reste sogar in dich selbst, ja. Auch da hatten wir ein, zwei dabei, dann sind diese Karamellbonbons total wohltuend.
Weil sie dich weil so ein bisschen
nicht so abholen, sauer
genau,
schmecken. Weil sie nicht abholen. Ja. Und da hatten wir eben ein, zwei Leute, die eigentlich bei jedem Flight den karamelligeren Wein dann immer gelobt haben. Das ist jetzt aber der beste bisher. Mhm. Das dann sozusagen 9-mal wiederholt. Mhm. Während wir irgendwie dachten, nee.
Da waren wir relativ konstant, ja. Ohne uns auch beim Kosten abzusprechen, sondern kurz danach immer nach dem nächsten war, ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Also das ist, und das war schon sehr spannend, das finde ich auch. Also
wir müssen da gleich noch weitermachen, aber ich glaube, wenn wir deinen Wein dann noch mit einbauen, müssen wir hier mal kurz unterbrechen.
Ja.
Wir werden nachher mal die Frage nochmal stellen, muss man eigentlich Krug getrunken haben?
Oh, das machen wir, das finde ich.
Das machen wir mal danach, ja. Dann können wir noch weiter über diese Probe reden. Ich will mal ganz kurz zwischenhüpfen und mal quasi fast forward über das Thema, welche Weine muss man denn mal getrunken haben, ob Krug, darüber sprechen wir nachher nochmal. Mein erster Versuch einer Muss-man-mal-getrunken-haben-Liste
Für Champagner, okay.
War ein schlechter Scherz. Ich habe die dann zerrissen, als Weine darauf auftauchten, die ich selber noch nicht getrunken habe. Das Interessante in der Champagne ist ja, wir haben zwei Stilarten zum Beispiel, wenn es um die Frucht geht. Es gibt diesen reduktiven, fruchtbetonten Ausbau und es gibt so einen etwas oxidativeren im Holzfass, der versucht, die Frucht so ein bisschen wegzunehmen und das dann später auch mit der Hefe noch fortzuführen. Mhm. Wir haben einen Stil, bei dem die malolaktische Gärung, der biologische Säureabbau, grundsätzlich eingeleitet wird und immer gemacht wird oder grundsätzlich vermieden wird. Beides ist aber nicht miteinander streng verknüpft. Es gibt also Holz und mit und Holz und ohne und Stahl und mit und Stahl und ohne und so weiter. Also haben wir klassisch langes Hefelager und wir haben aber auch kurzes Hefelager. Kurzes Hefelager heißt nicht, dass der Wein schwächer ist. Wir haben berühmte Winzer wie Ulysse Collin, die Sachen etwas früher von der Hefe nehmen, aber auch so Sachen wie Bonnet Ponceau und andere, die sagen, für diese Stilart wollen wir nicht 10 Jahre Hefelager, das macht den Wein nicht besser. Und dann haben wir aber die lang auf der Hefe liegen, wieder mal so ein Entweder-Oder-Spiel. Dann haben wir diese staubtrockenen, egal ob jetzt Brut Natur oder Extra Brut, und wir haben diese etwas plüschig, angenehm dosierten mit 10 Gramm oder sowas. Und dann haben wir noch drei Arten von Zusammensetzung. Wir haben keine Cuvée, also Vintage. Vintage dann irgendwie keine. Dann haben wir klassisch cuvetiert mit Reserveweinen. Und dann haben wir mehr und mehr so eine dritte Kategorie. Das ist Reserve perpetuell. Das sind Solera-Verfahren. Das ist Reserve in kleinem Holz ausgebaut und so. Also nochmal so eine eigene Kategorie. Und die sind alle voneinander unabhängig und alle sind so wunderbar. Und wenn ich das jetzt so machen würde, dann habe ich 2x2x2x2x3, also 48 verschiedene stilistische Geschichten, die kann ich dann auf 3 Rebsorten plus Rosé und dann sind wir bei 192 Wein und es fehlt immer noch ein bisschen was. Ja, also, und es gibt schwierig. Ja alles. Kennst du Pierre Gerbet, La Loge aus Aube an der Côte d'Or?
Nein.
Das ist ein Einzellagen Solera Weißburgunder Champagner.
Ah.
Ja, habe ich jetzt mal besorgt. Trinken wir demnächst mal. Ob ist sowas wie das Lüchow-Dannenberg der Champagner.
Okay.
Ja? Zonenrandgebiet oder andere Sachen.
Zonenrandgebiet.
Arsch der Heide. Ja, ja? Auch da machen die dann Wein. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay. 192. Nee, machen wir einen neuen Versuch. Wir versuchen das jetzt irgendwie mit 10 Flaschen hinzukriegen, indem wir auch Sachen kombinieren.
Ja.
Ja, und einige Sachen lassen wir einfach weg. Wir lassen eine Menge, lassen wir weg.
Jetzt bin ich gespannt, was du dich dann reduziert hast.
Tatsächlich könnten wir es vielleicht sogar mit 6 machen, aber wir brauchen eventuell ein Bootcamp. Ja, also normalerweise würde ich sagen, mit Champagner, mit so einer Liste beschäftigst du dich, wenn du schon ein bisschen Wein probiert hast. Dann hast du auch hier schon mal ein Champagner getrunken und da schon mal ein Champagner getrunken.
Aber das stimmt. Champagner, Entschuldigung, für die Champagner ist mit der Befassung, also mit dem, wenn man sich da mehr mit befasst, ist tatsächlich sowas wie, als wenn du sagst, du kommst vom normalen Rotwein und endest irgendwann beim Pinot. Das ist Champagner kommt sogar noch fast ein bisschen danach.
Ja.
Stimmt.
Aber dann habe ich gedacht, da ist ja noch die Petra und die Petra sagt, ich war 10 Jahre mit Carsten zusammen und Carsten musste immer aufstoßen von Kohlensäure. Deswegen haben wir alle möglichen Grand Crus und Premier Crus und dies und das getrunken. Jetzt habe ich den Vollidiot endlich rausgeworfen und jetzt will ich Champagner. Gib's mir jetzt bitte alles. Ich habe keine Vorahnung, aber ich will jetzt diese Liste. Und Petra muss ins Bootcamp und deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt mal ein Bootcamp. Das ist ein Dreierflight. Vielleicht ist das auch ein Viererflight, weil wir bestimmte Dinge wissen sollten. Man muss übrigens nicht all diese Dinge in der Champagne machen. Ja? Ich habe zum Beispiel neulich, kleiner Sidestep nochmal kurz, wir sind aber gleich bei der Liste. Der Unterschied zwischen Blanc de Blanc und Blanc de Noir beispielsweise. Mhm. Ja, das ist so eine Geschichte, die kannst du in der Champagne gar nicht so gut erleben, wenn du diesen hefigen, brothaltigen Dings da drüber hast. Ich habe neulich Lena mal wieder probiert und ihr wisst, ich bin ja immer skeptisch bei Hype. Ja? Ja. Aber wenn es gut ist, ist es gut und Lena ist wahnsinnig gut. Und nicht nur Mythos, sondern auch die einfachen Blanc de Blanc und Blanc de Noir. Jetzt der Blanc de Blanc mit 20% Weißburgunder das erste Mal drauf gepfiffen. Gibt es ja in der Champagne auch. Ist 80% Chardonnay. Und der Blanc de Noir ist, glaube ich, 85% Pinot und 15% Schwarzriesling. Ja. Da kannst du die Unterschiede merken. Extra Bröt, sehr auf der Frucht ausgebaut, nicht in die Champagne geschielt. Das kann dir in der Champagne keiner so klar machen. Ja? Also da kannst du auch bei Lena bleiben. Ganz ehrlich, hast du mehr von. Wirklich. Und hast 38 Euro ausgegeben für beides. Große Empfehlung, ganz tolle. Und der Mythos ist auch wieder toll.
Also. Ja.
Aber wir brauchen jetzt also Bootcamp, diese ganze Brüt-Geschichte. Wir machen Zero Dosage, Extra Brüt und Brüt. Und das möglichst vergleichbar. Und ich finde, da gibt es einen. Ich kenne natürlich nicht alle 1000 Erzeuger, aber Janisson Baradon haben wir beide letztes Jahr getrunken, macht extra Brüt und Brüt aus dem gleichen Wein im Prinzip. Das ist übrigens der Brüt Selection, nicht der Tradition. Die machen sehr viel Basis-Tradition. Also der Selection Brüt und der extra Brüt, das ist im Prinzip der gleiche Wein. 50-50 Pinot Chardonnay, 30% Reserve. Die Reserve ist im Holz für beide. Relativ gleiches Hefelager und dann ist der eine einfach
trocken und der andere nicht.
Genau. Und dann machen sie noch ein Zero-Dosage, sehr ähnlich. Da ist ein bisschen, aber, und das ist auch wichtig, ein bisschen länger auf der Hefe gelegen. Man kann nicht aus einem Wein alles drei machen. Dann ist entweder der extra, dann ist entweder der Brüt Natur sauer und harsch oder der Brüt ist zu süß. Also der Extra-Brüt geht, aber für den Brüt Natur noch mal so ein bisschen längeres Hefelager. Deswegen, das machen die super gut. Wir haben, glaube ich, alle drei letztes Jahr hier getrunken, aber nicht nebeneinander. Tolles Weingut. Wäre jetzt für mich so ein Bootcamp-Flight, Janisson Baradon, ich schreibe das logischerweise alle noch aus. Und da ist jetzt die ganz kritische Geschichte. Ich will ja nichts empfehlen, was ich eigentlich gar nicht trinken will. Aber wenn du da reinschmuggelst, entweder Meurthe Chandon, Brut Imperial oder Veuve Clicquot oder Pommery, also ein von den dreien, die mit mehr als 10 Millionen Auflage drin sind, dann lernst du auch sehr viel, wenn du jetzt wirklich nur ein Bootcamp brauchst. Dann merkst du mal, dass das A kein Trash ist, aber dass es nicht mithält. Insbesondere, weil Janisson Baradon auch noch sehr gut in der Palage ist und das ist ja die Schwäche der 11 Millionen Spule. Könnte man dann damit einbauen, überlassen wir euch mal.
Ob ihr es wollt oder nicht.
Genau. Nach dem Bootcamp fangen wir an mit Rosé. Ganz viele dieser Weine machen wir jetzt in Flights, weil da kann man dann immer ein bisschen mehr lernen. Das haben wir bei den anderen besten Listen nicht gemacht.
Aber
das ist einfach, das ist die Besonderheit in der Champagne. Nur beim ersten Flight bin ich so ein bisschen unruhig, weil ich brauche den zweiten Wein nicht. Es geht um Rosé. Es geht ja darum, dass du in der Champagne hast, so Rosé d'Assemblage und Rosé de Sagnier.
Genau.
Das ist super spannend. Und
jetzt schmeckt auch wirklich unterschiedlich.
Es schmeckt wirklich unterschiedlich. Aber Rosé haben wir alle schon getrunken. Ich kann nämlich auf den Sagnier verzichten. Ich finde auch, mir wäre auch keiner eingefallen, wo ich sage, muss man mal getrunken haben. Sorry. Also, Weißwein mit Rotwein gefärbt gibt es in verschiedenen Varianten. Ich finde, die ganz klassische Variante ist eben nicht 90% Chardonnay und 10% Rotwein, sondern 60-70% Chardonnay, 20-30% weißgekelterter Pinot und dann 10% roter Pinot mit rein. Und da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte mit dem bezeichnungsunschädlichen Verschnitt in der Champagne. Ihr dürft euer Dorf drin lassen auf dem Etikett, wenn ihr 15% von außen rein verschneidet, solange ihr nicht mit den Crus schummelt. Und deswegen sitzen die, ich glaube, beiden größten Produzenten von Rotwein, weil die allermeisten Champagnerhersteller machen keinen eigenen Rotwein, weil die brauchen nur 100 Liter im Jahr. Dafür lohnt sich das einfach nicht. Also kaufen die den und deswegen sitzen die beiden wichtigsten Produzenten in Bousy. Das ist nämlich Grand Cru. Deren Zeug kannst du reinverschneiden, wo du willst.
Teuer, die haben echt Spaß.
Der Premier Cru bleibt Premier Cru. Ehne. Der Village okay. ist sowieso. Ne? Und da habe ich halt den ganz klassischen, und sorry, da muss ich jetzt einfach nochmal Werbetrommel rühren, in meiner Kollektion Bourjois Bolognaise, genau so ein Thema. Die kaufen 140 Liter Rotwein im Jahr in Bousy. Die ja. sind nämlich Premier Cru in Vertu und schneiden den Rotwein Grand Cru mit rein. Das ist, ich glaube, 70 Chardonnay, 20 Weißgekälter aus eigenen Geschichten, weil die haben ja nur ganz wenig, denn das ist ja auch an der Côte Blanc. Und dann wird das entsprechend zusammengepackt, bin ich glaube ich 3 Jahre auf der Hefe und als Premier Cru für nicht so großes Geld rausgegeben. Genau so das, wo du dann merkst, da ist so ein bisschen Tannin drin und so weiter. Also es schmeckt halt anders. Ob ihr da jetzt noch irgendein Rosé dazustellen wollt aus Rosé de Sagné, müsst ihr entscheiden. Es gibt natürlich, wenn, dann gibt es ziemlich viele gute aus Meunier. Das ist interessanterweise, wenn die dann rein Meunier machen, dann machen die das ganz häufig.
Mir fällt einer, den man ganz gut mit dazu trinken könnte. Also ja. den man, wo du wirklich merkst, also gar nicht so teuer, das wäre La Manie Bernier, der Meunier. Der ist so klassisch, der schmeckt auch wirklich anders. Da hat man es gleich mal drin und sowas. Das ist was man gut machen kann. Das ist ein gutes Haus. Könnte man tun. Wie gesagt, du hast recht, muss man vielleicht nicht zwingen.
Ja. Reden wir mal über Rebsorten und wir müssen bei Rebsorten bauen wir noch ein bisschen Prestige mit ein, weil wir wollen ja jetzt mit wenig Dings viel erreichen. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben beim letzten Mal gesagt, es gibt 2 Luxushäuser, Krug und Bollinger. Da haben Leute gefragt, wieso Bollinger? Ja, die Basis von Bollinger kostet 60 Euro, bei Vipino aktuell 53, das ist ein Kampfpreis. Aber danach kommt halt nichts mehr im Mittelbau. Das geht dann ja direkt ziemlich weit hoch. Ja. Und dann hast du natürlich oben mit Vieux-Vent Français für 2000 und dem RD mittlerweile für 500 und dann dem eigentlichen Prestige-Cuvée als Drittwein. Das ist schon ein bisschen luxuriöser als die meisten anderen. Ruinart hat auch eine teure Basis, aber diese Sortimentspolitik schon. Und was die halt machen, ist die PN. Mhm. Das hat schon sehr viel von Luxus.
Das stimmt.
Wahnsinnig gut. Ja. Wahnsinnig guter Pinot Noir, wahnsinnig elegant.
Ja.
Wenn ihr den TX17 noch erwischt, das ist der letzte, der, glaube ich, unter 100 Euro gekostet hat. Gibt es noch ein paar Flaschen von dem Markt. Sonst geht es leider so zwischen 110, 100 und 130 Euro so los. Aber das wäre jetzt so für mich im linken Glas dann sozusagen. Ja, einmal so und rechts. Weil ich würde nämlich nicht Blonde Noir gegen Blonde Blanc machen, das machen wir mit Lena, sondern ich mache Blonde Noir gegen Blonde Noir. Jetzt wollen wir also noch Meunier trinken.
Ja.
Wir wollen jetzt nicht deine Magnum-Bubis da holen, die du neulich hattest, weil wir müssen sparen.
wir müssen sparen.
Ja, wir haben jetzt 110 für Bollinger ausgegeben und 120. Wir nehmen jetzt 45 Euro in die Hand und machen Héritage Blanc de Meunier von Oeck.
Okay.
Muss ich immer an Seehund denken. Also André Oeck, H-E-U-C-Q, aber ich schreibe das ja auf. Super Spezialist, der macht den nämlich in Blanc de Noir, macht ihn in Blanc de Blanc und er macht sogar noch einen Coteau Champenoise, also er macht noch einen richtigen Rotwein. Aus dem Pinot Meunier. Der ist da richtig, richtig involviert und macht tolle Weine. Ich habe den das erste Mal getrunken in der Le Vintage Weinbar in Reims. Ja, wir sind jetzt wieder bei.
Ja, wo war es denn schön? Wo war es toll? Was hat man
das Lebensgefühl?
Oh Mann. Ja.
Aber es ist tatsächlich so: an diesem Flight lernst du meiner Meinung nach, dass elegant nicht gelackt ist, wie häufig an anderer Stelle. Und das Wild nicht automatisch sperrig und kratzig ist. Mhm. Ja, also das ist, finde ich, ein ganz schöner. Und der zweite Flight in diesem Zusammenhang, den haben wir im Glas. Deswegen dachte ich,
wir machen das. Damit schauen wir jetzt dann auf sozusagen und reden über den zweiten Flight.
Genau, reden wir mal über das, was wir im Glas
haben. Das heißt aber, wir haben das, was ich schon weiß, wir haben den gleichen Winzer.
Stimmt, ich habe es ja gesagt. Wir haben gesagt, die rücken es nur raus.
Genau.
Du hast dich mir, ich schenke
mal. Weil wir gut erzählen. Das Champagner scheint doch für uns ein Thema zu sein. Vielleicht überzeugen wir die anderen ja doch noch.
Mach mal die Augen zu, dann hol ich das nämlich her.
Ja, das ist kein Problem.
Aber ja, ich habe mich insofern nicht verplappert. Ich habe es gesagt, es ist richtig. Wir haben den gleichen Winzer.
Augen sind zu. Zu,
sehr gut. So, jetzt. Cheers nochmal.
Cheers. Also, sie sind ja beide sehr, sehr unterschiedlich. Ja?
Ja.
Schön in der Nase. Sehr, sehr, sehr rechts im
runden, großen
im Glas. Großen Glas. Krasse Nase, reif, viel. Stark und doll, ja. Da hast du erstmal also in den ersten Dings denkst du erstmal, wow, ob da wie das am Gaumen ist und so. Mhm. Gaumen ist dann sehr geil, sehr, sehr schön und im linken kleineren Glas sehr dezent, sehr ruhig, ja.
Mhm.
Fast unauffällige Nase, ganz sauber. Schöne Perlage, leichte Frucht. Sehr elegant zu trinken.
Sehr elegant, ja.
Sehr elegant zu trinken. Und rechts kräftig, wirklich auch im Abgang und sowas. Also Perlage ist bei beiden gut, aber rechts im Glas, also im größeren Glas, auch mal kräftig, sehr mundfüllend, sehr, sehr expressiv, ja, also wirklich fordernd und so. Das ist schon wirklich sehr unterschiedlich. Also was mag ich jetzt besser, kann ich nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, ob man das in dem Fall, das trinkt man zu unterschiedlichen Anlässen, glaube ich.
Das ist eigentlich, also wir sind da jetzt in so einer Aufnahmesituation, hat man nämlich nicht die Ruhe, Sherlock Holmes zu spielen. Wir haben eben zweimal Blanc de Noir besprochen, jetzt haben wir zweimal Blanc de Blanc. Aber halt rechts, expressiv, sehr unruhig, sehr brausig auch.
Ja, okay, gut.
Und dann, also, oder sagen wir mal so, die Frucht ist sehr bunt und aber so gelb und dann kommt er, finde ich, sehr, sehr blumig wird er dann. Das hat schon sehr viel Blüten und so. Und
reife Blumen.
Ja.
Also und laut. Laute reife Blumen, ja. Das ist kein zarter Frühling.
Nee, das ist die Sommerwiese.
Das ist die richtig dicke. Mit Streuobst.
Und es sind auch schon ein paar auf den Boden gefallen.
Die haben ein bisschen Gammeln. Ja, genau. Aber auch hier, stimmt, schön, das ist ein schönes Bild. Ja, aber wirklich. Stimmt. Und hier links im Glas hast du wirklich noch diese ersten zarten Blumen, so das Gänseblümchen-Zeug und sowas, ja, alles, was du gerade raussprießt.
Links ist also der ganz klassische Blanc de Blanc, sprich der Chardonnay. Und rechts hast du wahrscheinlich noch nie getrunken.
Nee.
Weil es gibt ja nur 3 Petit-Millier in der ganzen Champagne. Okay,
gut, reinsortig.
Ja, der zweite Flight. Ich mache das mal der Reihe nach. Also die Idee dahinter ist, bei dem Petit-Millier, es gibt 8 Rebsorten in der Champagne. Die 8. ist die neue Wolpe, ist der Piwi, der ist nicht wirklich zugelassen. 5% in der Cuvée bedeutet nichts anderes, als dass man hat den Winzern erlaubt, dass sie die Trauben nicht wegwerfen müssen. Ja. Wenn sie irgendwo 50 Stock in irgendeine Ecke schnellen und damit experimentieren, dürfen sie das hinterher in ihrer großen Cuvée verklappen. Ja. Mehr ist das nicht. Okay. Das ist keine wirkliche Zulassung. Grauburgunder bin ich etwas irritiert. Ich habe gelesen, Mutar hätte neu gepflanzt. Ich habe aber abgespeichert, dass bei Grauburgunder nur Bestandsschutz besteht. Das heißt, Fromento heißt er übrigens in der Champagne. Ne? Also, aber ich darf trotzdem Grauburgunder sagen, hoffentlich. Grauburgunder darf eigentlich nur nachgepflanzt werden, wenn Stöcke erfrieren in den bestehenden Anlagen. So habe ich das abgespeichert. Angeblich haben die jetzt aber 5 Ahren neu gepflanzt. Das wäre für mich neu. Vielleicht hat es da eine Gesetzesänderung gegeben. Es gibt davon noch 1,5 Hektar oder sowas. Und dann gibt es noch Petit Millier und Arbanne, beides bis vor kurzem auf 2 oder sowas Hektar. Und vom Petit Millier gibt es jetzt angeblich noch 1,5 mehr. Da hat jemand nachgepflanzt. Bei Arbanne ist das Problem, dass die besten Lagen immer gebraucht hat, weil die spät reift.
Ja.
Und sie ist vom Chardonnay vertrieben worden.
Klar, weil die besten Lagen
für sich haben wollte auch. Weil wenn sie dann nämlich rausreift, dann entwickelt sie auch Alkohol. Also für den Klimawandel völlig ungeeignet, deswegen wird da auch nicht nachgepflanzt. Die wird
einfach weg,
das nicht retten.
Jetzt, genau.
Der wird also als kleines Faktotum da bleiben. Beim Petit Millier ist das Problem, dass er ertragsschwach ist.
Damit kann die Champagne per se auch nichts anfangen.
Auch nichts anfangen. Aber du siehst, was für eine expressive Aromatik das hat.
Ja, das ist krass.
Das kann man eventuell nochmal brauchen. Deswegen hat da jetzt irgendjemand nochmal ein bisschen nachgepflanzt hier und da. Das hier allerdings ist, das ist natürlich Duvalerois. Und Duvalerois ist als Haus deswegen so interessant, weil die sind in 6. Generation Familien geführt und das sind nicht so Weingutsbesitzer, sondern das sind so tüftelnde Weinfreaks irgendwie. Wenn du mal guckst, wie viele Flaschen?
Warte mal, 2618.
Ja, von 4 Millionen.
Ja.
Es ist eine Einzellage, die jedes Jahr einzeln ausgebaut wird.
Auch als Jahrgang. Ja.
Den gibt es in Deutschland so noch nicht zu kaufen, weil ich habe den jetzt vom Weingut bekommen. Im Markt liegen noch die 2008er rum. Davon gab es 4.000 Flaschen. Jetzt der 2009er ist der neue Jahrgang, aber ab Weingut hatten sie keinen 8er mehr. Wenn ihr das also nachmachen wollt, dann habt ihr jetzt sogar noch die Möglichkeit, den 8er zu kriegen. Der auch noch billiger ist und ein fantastisches Jahr ist. Ja. Das ist der aktuelle Jahrgang. Das liegt 15 Jahre auf der Hefe. Oder 14 Jahre.
Alter.
Und deswegen, wir kombinieren ja jetzt nämlich ultralanges Hefelager. Ja. Mir denkst, das andere auch. Wir haben zu uns gesagt, hey, 2400 von 4 Millionen finden wir nicht so gut, können wir den mitschicken? Habe ich gesagt, mache ich. Am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, aber Blanc de Blanc.
Auch als Jahrgang.
Jahrgang. Und das ist 6 Grand Cru Dörfer.
Ja.
Wir sind ja an der Côte de Blanc, also das ist dann hier, Krug lässt grüßen, Le Menil-sur-Auger.
Ja.
Auger, was ist dann noch? Avis und Cramant und ich muss ja kein Master-Sommelier machen, ich muss sie nicht alle auswendig kennen. Ja. Und dann aufgefüllt mit der Heimat, also Vertu. Und das ist Premier Cru und deswegen geht das Ganze als Premier Cru. Aber alles einzeln ausgebaut.
Premier Cru-Jahrgang, immer noch mal dazu.
Wir haben 4% Holz, das heißt also 2 von den 50 Barriques waren neu. Der Rest ist alt, alles separat ausgebaut. Wir haben hier ein hausinternes System, das nur ein Drittel des maximal erlaubten Schwefels zulässt. Also die nehmen maximal ein Drittel des gesetzlichen. Keine Filtration, keine Klärung, was nicht so dramatisch ist, weil du willst ja sowieso noch rütteln. Also warum willst du rütteln? Ja. Aber sehr viel Zeit. Wir gehen also mal davon aus, dass die vielleicht im September dann die Tirage gemacht haben. Das Ding kommt jetzt vom Weingut. Der hat also, wie lange war 2009? Ist er dann auf den Winkel? 15 Jahre. Wahrscheinlich etwas über 15 Jahre. Wir reden hier über 185 Monate Hefelager. Und das kostet was?
Na, dann 50?
61 Euro.
61 Euro.
Wir haben nämlich hier ganz oft gesagt, dass die Häuser in dieser, wir machen was Besonderes, in der ersten Lage, das haben wir bei Gosset damals schon das gesagt, schon vor 6 Jahren, da sind sie wirklich konkurrenzfähig. Die Basis ist immer zu teuer, weil die ist weltweit verfügbar, bla bla bla.
Aber das stimmt.
Kommt meistens so was etwas Besseres, irgendwo so. Damals war das so in der 45, 48 Euro. Das ist dann häufig so ein Sirop d'Osage oder sowas, keine Ahnung. Und dann kommt das erste Besondere vor der Prestige Cuvée. Kommt noch irgendwas, was sich meistens aus der Geschichte des Hauses...
Hat man bei Teitinger auch und sowas.
Ja, überall. Stimmt, überall. Ja, stimmt, da haben wir noch diese Lage oder wir haben noch diese Weinbe. Irgendwas ist
irgendwas
dann
immer ist
so. Immer. Das ist dann so früher immer so zwischen so 70 bis heute häufig 90 Euro gewesen. Und da kommst du dann auf die Dinge, wo die Winzer auch nicht so mithalten. Ich habe mal spaßeshalber geguckt, welche Winzer jetzt aktuell ein 2008er Premier Cru im Angebot haben. Ja, wir fangen also bei 130 Euro
an. Das ist so gut. Alles, was ein Jahrgang hat, ist drin.
Alles einzeln voll ausgebaut, 3 Gramm. Das ist zwar alles Brut, glaube ich. Aber
hier, der ist extra Brut. Also hier der eine ist... Der
Petit Mini ist extra Brut, der hat 2,5 und der hier ist offiziell Brut, hat aber auch nur 3 Gramm. Ja, und ich finde das total schön und deswegen war das mein zweiter Flight. Ihr könnt den Petit Millier ersetzen, weil es natürlich jetzt auch nicht immer super viel davon gibt. Ich würde Arban würde ich sein lassen. Was man auf gar keinen Fall braucht, ist Grauburgunder. Ja? Hm. Und dann gibt es einen Wein, der total schön ist. Das ist die Cuvée de Six Cépages von Moutard. Haben wir ganz oft getrunken, weil Anja den im Sortiment hat. Ganz toller Wein. Was ein bisschen schräg ist, dass der nicht nach Geschmack kuvertiert wird, sondern nach Quote. Das ist immer 15%. Bis auf das Chardonnay, das sind 13, damit es irgendwie aufgeht. Das ist so, wo ich so denke,
ja gut.
In der Heimat, wir kuvertieren nach Geschmack. Aber es ist eigentlich ein toller Wein. Und es gibt natürlich auch welche, die machen 7 Rebsorten. Aber weißt du was, Grauburgunder in der Cuvée, das ist so ein bisschen wie, möchten Sie noch ein paar Tropfen Achselschweiß haben? Ja, das ist so.
Ja, das muss man so, nicht.
Also es gibt in Deutschland einen Winzer, der ab und zu gescheiten Grauburgunder Sekt macht, das ist Bamberger. Aber meistens ist das so schweißig und das ist mit Kohlensäure so schlimm. Also die, und dabei sind die 7, die Jungs, die 7 Rebsorten machen, sind ja meine ganzen Lieblinge. Hm. Ja, meine ganzen nonkonformistischen Lieblinge machen 7. Aber ich finde Cépage von Moutard dann besser. Aber eigentlich ja hier Duval Leroy. So, jetzt müssen wir noch ganz schnell unsere restlichen machen. Wir haben noch keinen einzigen normalen Champagner getrunken. Richtig. Klassische Cuvée. Ja. Und? Mittleres Hefelager, Non-Vintage.
Na los.
Nicht über 100 Euro, wir müssen ja sparen. Was muss man da einmal im Leben getrunken haben? Jacquesson.
Jacquesson ist richtig.
Die Nummer. 747.
747.
Zack, danke schön, bitte unbedingt. Dabei? Ja, und dann haben wir ja auch eigentlich schon alles abgebaut, bis auf unsere Nonkonformisten-Geschichte, müssen wir auch noch machen. Da haben wir hier eine ganze Menge blind getrunken und gut gefunden. Das Beste war leider Bulle de Comptoir von Charles Dufour. Mhm. Super, kostet 39 Euro, ist leider etwas schwieriger zu finden als die Spenderniere. Und deswegen müssen wir Alternativen bieten, ja, weil es echt hart. Ich habe heute nochmal geguckt, so, die 12 ist gerade auf dem Markt, ist auch schon wieder weg. Cléobuline von seiner Schwester, von Julie Dufour, haben wir ja auch getrunken. Gibt es ein lustiges Insta-Foto von uns draußen, sehr glücklich in der Sonne.
Das stimmt.
Ist ein bisschen teurer, ein bisschen leichter zu bekommen, aber auch nicht unbedingt immer. Wenn es jetzt gerade nicht klappt, dann würden wir sagen Seconde Nature von Bonnet Ponson. Ja. Haben wir ja auch getrunken. Haben wir schon mehrfach getrunken. Ja. Ist toll, kostet aber leider auch schon wieder 75 Euro. Ha. Super. Schöner Wein. Bonnet Ponson ist übrigens auch einer von denen, die 7 Rebsorten machen. Wie auch Janisson Baradon am Anfang. Es gibt, glaube ich, nur 4 oder 5. 2 davon haben wir hier schon. Alles gut. Und dann kommt der schwierigste und letzte Teil. Ihr müsst einen Wein unbedingt mal trinken, aber ihr müsst ihn blind trinken. Ihr müsst ihn blind eingeschenkt bekommen.
Ihr dürft es nicht wissen.
Eieiei. Und ihr müsst in einer Situation sein, in der ihr euch vorstellen könnt, dass euch was richtig Nettes serviert wird. Weil wenn ihr uns von ganz zu Anfang hört, dann wisst ihr auch, dass sogar wir eine Weile gebraucht haben, bis man sich fallen lässt. Ja, man kriegt das eingeschenkt und man weiß immer nicht, oh, schenkt ihr mir jetzt irgendwas so? Also so bis man so dieses Vertrauen hat, er wird mir schon, es ist ja hier Ziel, dass wir mit dem anderen was Schönes
einschenken. Das erzähle ich auch immer wieder, genau.
Ja, bis wir das so hatten, das hat eine Weile gedauert. Und deswegen, ich weiß deswegen, bei allen möglichen Blindproben sind Leute immer, ihr braucht eine Situation, wo ihr sagt,
das stimmt.
Ach, ist das schön. Und dann müsst ihr blind Dom Perignon eingeschenkt bekommen.
Da sind wir uns, leider, also da sind wir wahnsinnig einig, ja. Das geht gar nicht anders.
Dann werdet ihr sagen, in 9 von 10 Fällen, das ist die Idee, das sind glaube ich 10 Weine gewesen, that's it.
Dass der Dom dabei ist, ja, aber klar, logisch, eigentlich muss. Also die waren schon ganz schön, finde ich wirklich gut. Müssen wir noch meinen Wein machen, ne? Und noch mal ein bisschen weiter über Champagner reden. Ich hol mal. Warte mal.
Also, aber der Premier größten Sensation.
Großartig,
ja. Für 61 Euro ist das.
Ja, vor allen Dingen als Jahrgang. Also.
Ja, und dann mit 15 Jahren Hefe lagern.
Bei dem finde ich den Geschmack, bei dem großen Glas finde ich den Geschmack viel besser als die Nase.
Ja.
Deutlich.
Hat, glaube ich, noch nie mehr als 91 Punkte bekommen, weil sich keiner daran gewöhnen kann. Es gibt ja nur 3 davon. Und dann, ja, also,
ja, klar.
Das ist so, kriegst du ja als, ich habe den jetzt das 3. Mal im Glas. Das letzte Mal ist auch schon wieder 4 Jahre her oder
so. So, da ich ja heute wusste, dass es viel um Champagner geht, habe ich kein Champagner. Sondern aber einen von den Weinen, von denen jemand dachte, muss man den mal getrunken haben oder muss man den nicht getrunken haben, um so ein bisschen im Kontext zu bleiben. Also schließen wir diese Folge ab mit Wein. Nummer 3 in dem Fall heute, und zwar ist hier ein Jaspis, 2017, Gutedel 10 hoch 4 alte Reben. Bin ich sehr gespannt, das ist mein erster Gutedel 10 hoch 4 alte Reben, da bin ich lange drum rumgeschlichen, ob man das mal macht, aber jetzt war es irgendwie so, dass ich dachte, ich muss den einfach mal irgendwie probieren. Ich weiß gar nicht, ob Felix ihn hatte schon mal, ich bin aber fast sicher. Wir hatten ihn nicht im Podcast und er hat ihn auch nirgendwo besprochen, glaube ich. Wir lassen uns überraschen. So, nächster Wein.
Cheers.
Kein Shampoos. Dachte mir schon, dass du Shampoos machst. Mhm. Wenn wir über Shampoos reden.
Dann haben wir auch die richtige Reihenfolge. Ich glaube, nach diesem Wein hätte unser mund eine ganze Weile geschäumt, wenn wir Shampoos rein hinterher
geschaut hätten. Es hat positiv gepasst. Schöne Liste. Spannend. Kriegt man alles
bei dem Weil jetzt 2,8 gerade noch im Handel, 2,9 kommt erst noch bei einem Petit Vignier. Bei Jacques Sans, glaube ich, der 7,4, 7,8.
Der 7,4 ist aktuell, den kriegst du jetzt, aber den kriegt man normal. Der ist leider auch relativ teuer geworden.
Ja, genau, aber ich habe, also die Magnums kosten so wahnsinnig viel. Habe ich ihn heute, glaube ich, ungefähr 80 gesehen. Der Rest war, glaube ich, komplett verfügbar, bis auf, wie gesagt, der Dufour, das ist schwierig.
Okay, dann zurück zu unserem, also zu, dann so halb zurück zu unseren, weiter Champagner, oder? Weiter Champagner und zurück zu dem,
muss man
Krug mal getrunken haben und was muss man vielleicht von diesen ganzen anderen Sachen noch getrunken haben?
Ja.
Wenn man, das klingt jetzt total dämlich, glaube ich, also aus dem Kontext raus, aus dem wir jetzt die letzte Zeit sehr, sehr, sehr schöne und sehr, sehr außergewöhnliche Champagner trinken durften und konnten. Was muss man davon zwangsweise wirklich mal getrunken haben? Dann würde ich sagen, ich glaube nichts. Also um es richtig getrunken zu haben, wenn man die Chance hat, mal einen Salon zu trinken, ist das großartig. Dann ist das wirklich ganz toll. Muss man sich dafür hinsetzen und das zusammen sparen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man sich, also vielleicht, wenn du sagst, also, zu fünft.
Nein,
oder also,
das ist ja jetzt eine Preisliga, in der man das sowieso nicht mehr muss. Es gibt so bestimmte Dinge, das ist ja so, muss man mal Robbenherz gegessen haben, während es noch schlägt. Ja, und dafür an den Pol fliegen und irgendeinen Eskimo dafür bezahlen, der das dann, nein.
Ja, das stimmt.
Es gibt so Dinge, die sind dann einfach natürlich, und bei, was kostet das?
1000 mindestens.
Pro Nase?
Also
da kommst du ja nicht hin. Bei Salon hatten wir jetzt den Late Release des 2008er
in der Magnum
für 13.500 Euro.
Das ist ja
bescheuert. Muss man 800 Euro für ein Glas Wein ausgeben? Nein.
Genau, das, wie gesagt, normal, das zu trinken. Und da gibt es Sachen, die finde ich sehr außergewöhnlich und die machen sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Und da komme ich aber dazu, was das größte Learning war, was ich aus der 2008er Probe ja schon öfter mal gesagt habe, das größte Learning war, wie gut die großen Häuser sind. Das ist also nicht, dass das meine Lieblingschampagne in der 2008er Probe waren, ja? Also ja, eigentlich gar nicht. Also gut, der Krug 2008, aber in dem Fall ist es auch nicht, das ist schon ein großes Haus, aber da ist ja nicht viel aus dem Jahrgang, was sie als Jahrgang machen. Da muss man sagen, da sind die großen Häuser natürlich viel, 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 viel schneller und einfacher zu kriegen und nicht so teuer. Die muss man mal, wie du jetzt mit deiner Dings, einen Dom muss man mal trunken haben.
Ja.
Das finde ich unbedingt.
Und zwar auch dann, wenn man sich sonst aus Champagner nichts macht.
Genau.
Man muss natürlich so ein bisschen, also wenn man immer aufstoßen muss von Kohlensäure, dann macht es keinen Sinn. Aber, Interesse für Wein und sowas muss man natürlich haben und 2-3 Weine mal getrunken haben.
Und ich finde, du musst auch, wenn du mit Champagner beginnst, solltest du auch nicht, oder wenn, was heißt mit Champagner beginnst, ich finde auch, dass man nicht unbedingt mit den ganz Trockenen anfangen sollte und mit den ganz, ganz Trockenen irgendwie in diese Liga starten sollte, weil das ist einfach auch tatsächlich, das muss man mögen, das tun wir, ja, aber das muss man schon auch, wie später mit Pinot, ja, bei Pinot wirst du auch, da musst du erstmal hinkommen, damit du dann,
also du solltest nicht mit dem kargen Säuerling anfangen, sondern
irgendwas mit dem Wohlfühl.
Genau, was ein bisschen reifer ist und ein bisschen, finde ich absolut, absolut.
Total. Da kommt dann aber tatsächlich wieder Krug ins Spiel, wo du sagst, okay, ist es dann, also muss man das getrunken haben? Aus meiner Warte, ja, aber muss man es genauso doll getrunken haben wie einen Dom?
Die Frage, die ich mir stelle, man muss doch mal ganz fair sein. Du trinkst, glaube ich, noch mehr Champagner als ich. Ich trinke mittlerweile wieder sehr viel Champagner. Ich habe eine Zeit lang gar kein Champagner getrunken. Wir sind aber noch nichts gegen die Leute, die sich wirklich komplett da reinknien in das Thema. Und wenn wir so über sowas wie Salon reden, dann reden wir über den Stil. Da findest du durchaus in relativ kurzer Zeit Leute, die sagen, ja, diesen Stil, den pflegt auch der, den pflegt auch der. Das liegt aber daran, dass sie sagen, wir unterdrücken die malolaktische Gärung, wir machen Stahltank, wir wollen wirklich ein bisschen auf die Frucht gehen. Wenn man jetzt zynisch wird, würde man sagen, das sind die Dr. Crusius der Champagne. Ja. Interessanterweise ist das ja eigentlich ein Stil, der normalerweise total oft angefeindet wird.
Ja,
aber er funktioniert so gut und dann kriegen die 13.500 Euro für die Marke. Ist ein bisschen schräg. Es gibt eine ganze Menge, die diesen Stil pflegen. Ja. Und wenn man das dann mal so gerade jetzt hier sieht, wie bei der Krugprobe die reifen Sachen irgendwann einfach wurden und nur noch karamellig, dann denke ich, ja gut, also dann sollte man einmal alles durchprobieren, was diesen Stil so pflegt. Eventuell kriegst du das nämlich doch für. Also für 30 Euro kriegst du das nicht, aber für 170
statt aber das, was du in der Probe, in der 2008er Probe auch so schön gemacht hast, ist ja das, wo man ja auch was gelernt hat, diese Celos und Aiglioje.
Ja.
Ja? Celos viel zu teuer. Eben bekommen, viel zu teuer. Bekommen, nicht in der Zuteilung, viel zu teuer beim Bekommen. Sieht sich aber als Bruder im Geiste.
Von
Aiglioje. Das heißt, du kriegst einen guten Aiglioje für einen sehr anständig, für einen Bruchteil dessen, was du für einen Solos bezahlst. Also solltest du mal Aiglioje getrunken haben, wenn du willst, in welche Richtung Solos geht, dann ja.
Ja, wobei ich ja immer noch sage, du kannst auch Cuvée Anna Maria Clementi aus der Pancia Corda trinken. Das ist nämlich der gleiche Stil. Das ist das, was wir vielleicht bei den nächsten Proben mal angehen müssen. Mal zu gucken, ob man das eigentlich auch mal institutionalisieren kann, diese Meinung.
Und dann muss man immer wieder sagen, das ist das, was ich am Anfang schon mal zu dir sagte. Du weißt gar nicht, ob wir es... Nee, wir hatten es vor dem Podcast. Also ich liebe diese Proben, die sind ja wirklich toll. Ja? Auch diese 2008er Probe. Aber wenn man das jetzt mal im Kontext sieht, wir haben jetzt auch eine 1996er Probe vor, im Juli. Auch ein großartiger Jahrgang, ich glaube, es wird auch ganz grandios, ja? Mit ganz tollen Champagnern. So, aber was machen wir da eigentlich? Wenn man es jetzt mal ganz, ganz, ganz reduziert sieht. Wir haben, jetzt bleiben wir bei der 2.8er, weil die hatten wir schon.
Ja.
Wir haben also wahnsinnig großartige Champagner aus der ganzen Champagne. Von überall her. Also eigentlich können wir sie gar nicht miteinander vergleichen. So richtig nicht.
Ja.
Ja, also es gibt dann Faktoren, die man vielleicht miteinander vergleichen könnte, den Jahrgang. Ja, also
es gibt sicherlich Leute, die sagen würden, Côte d'Or und Valle de la Marne zu vergleichen wäre so, als würdest du Rheinhessen und Franken vergleichen. Das macht man nicht. Das könnte man vielleicht so sehen.
Also setzen wir uns dabei hin und trinken über 20 wahnsinnig köstliche und unglaublich inspirierende und schöne Champagner, jedenfalls im Großteil.
Ja.
So, aber was wir da ja eigentlich machen ist, wir können ja gar nichts vergleichen, sondern wir gucken ja in dem Fall tatsächlich einfach nur, was mögen wir an dem Abend von diesen wahnsinnig guten Champagnern am liebsten. Das ist doch vom Prinzip her, um jetzt mal ein bisschen kritisch zu sein, das gleiche, als wenn wir uns hinsetzen und sagen, wir nehmen uns komplett Rheinhessen und gucken, was da so alles ist und stellen das zusammen und gucken, was unser Besten gefällt. Nehmen die größten Häuser, die besten Weine, die die und machen.
Würden einen Chardonnay von Wittmann mit einem Weißburgunder von Battenfeld Spanier und einem Silvaner von Wagner Stempel vergleichen.
Ist jetzt sehr übertrieben dargestellt, aber nee, es stimmt schon, oder?
Ja, klar. Wenn du natürlich ein Blanc de Blanc und Blanc de Noir, das sind andere Rebsorten. Das sind 100% andere Rebsorten. Und die Distanz
ist riesig.
Zwischen einigen, also die räumliche Distanz, ja, genau, ist teilweise deutlich größer als zwischen Wagner Stempel, Wittmann und Battenfeld Spanier, auf jeden Fall, klar.
Also es ist ja wirklich spannend. Also nicht, dass das keine Freude macht und wir daraus nicht wirklich wahnsinnig viel lernen, aber da verstehe ich zum Beispiel, wenn du sagst, dass das natürlich unsere Hörer und Leser relativ
wenig interessiert.
Weil natürlich der Lerneffekt dessen, was wir da rausholen, auch. Also sie lernen, was sie lernen, ist, was uns gut schmeckt. Uns beiden oder den anderen, die dabei sind.
Und das haben wir bisher nie gemacht in unseren Listen. Und das ist der Kern des Problems. In den beiden Listen, die wir bisher gemacht haben, sind wir wissenschaftlich rangegangen, indem wir eine Vorhersage getroffen haben. Wenn du das trinkst, dann wird dir das dieses Erkenntnismodul im Bereich Sauvignon Blanc beziehungsweise dann beim zweiten Mal Riesling in deinen Köcher spülen, wenn du es nicht schon drin hast. Wenn du das schon hast, genau, dann wird das nichts für dich.
Wir reden nicht von meinen Lieblingslisten des Ende des Jahres.
Wir reden von der Sauvignon Blanc-Liste, wo wir sagen, du musst mal Ceta, Fumé Blanc getrunken haben, damit du das und das weißt, du wirst das und das erleben und so wirst du auf ihn reagieren. Entweder negativ, okay, dann magst du das mit dem Holz und so nicht, oder positiv. Dann geben wir dir die 7 Weine und danach kannst du dann selber entscheiden, ob du weitermachst mit dem Thema Sauvignon Blanc. Aber das musst du mal getrunken haben, bevor du sagst,
ja,
fuck Sauvignon Blanc. Ja. Genauso war meine Champagnerliste jetzt auch gemeint. Genau. Und Anja hat nämlich die Frage gestellt bei der Krugprobe, was bleibt denn jetzt, außer dass wir leckeren Wein getrunken haben? Und das ist auch das, wo wir, glaube ich, unseren Hörern noch ein bisschen was schulden. Also LVMH hat Krug gekauft und die Geschichte des Hauses komplett umgeschrieben. Da gibt es nichts zu deuteln. Krug ist da hingegangen in die Champagne und hat da dieses Haus aufgemacht und hat erstmal Weine für den Export gemacht in englischsprachige Länder. Die ersten Weine hießen nicht Millesime und Grand Cuvée, die hießen Private Collection und Vintage. Private Reserve. Private Reserve. Collection war der Vintage. Es gab Collection, Vintage und Private Reserve oder Private Reserve. Das weiß man nicht, weil er ja Deutscher war. Die haben überhaupt nichts mit Frankreich am Hut gehabt. Die haben sich tatsächlich komplett daran. Und wenn du dir heute die Webseite anguckst, dann ist das der Inbegriff französischer Lebens.
Voll.
Aber die haben das Wort Deutsch kommt da gar nicht vor. Die haben das komplett umgeschrieben. Aber das, was LVMH da so als Spirit hinstellt, ist erstunken und erlogen. Das muss man einfach mal so sagen. Oder durch massives Weglassen hingekriegt. Es ist ein Krug an der Spitze des Unternehmens, dem gehört aber nicht 1% von diesem Unternehmen. Das hat LVMH auch bei anderen Geschichten gemacht. Und ja, Claude Dumenil eingeführt hat tatsächlich noch die Familie, Claude Amonet auch. Allerdings die Grand Cuvée ist tatsächlich dann mit Krug gekommen. Da wurde vieles umgeschrieben. Und insofern ist das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist eine ziemliche Mogelpackung. Bei der Durchnummerierung ist auch ein Witz, sie schätzen, dass es 172
Vintages
gibt. Sie sind sich nicht sicher, sie können nicht belegen, dass im Jahr der Gründung schon gefüllt wurde. Eventuell sind sie nämlich in der Zählung ein zu weit. Das geben sie auch an irgendeiner Stelle mal zu.
Ist aber auch wurscht. Das interessiert nach hinten raus auch keinen.
Interessiert den Toten. Ja, genau. Klar, aber wir müssen uns halt darüber im Klaren sein. Das ist so ein bisschen
wie... Es ist Geschichte. Also es ist eine Geschichte.
Es ist ein bisschen Disneyland.
Ja, na klar.
Es ist sogar sehr Disneyland. Und Anja beleuchtet das natürlich auch noch aus der Händlerperspektive, weil sie sagt, ey, die machen so viel Marketing, dass sie dann ja in den Handel gehen und sagen, ihr kriegt übrigens nur die halbe Marge, wie bei anderen. Ihr kriegt nur 15% oder sowas.
Weil wir machen schon die ganze Arbeit.
Wir machen schon die ganze Arbeit. Ihr müsst ja nur noch irgendwie Box-Moving. Ihr müsst die Sachen ja nur noch über den Tresen reichen. Und ziehen dann 240 Euro aus dem Markt ab, an dem dann der Händler 15% hat. Und für das gleiche Geld könnte er 2 Flaschen PN von Bollinger verkaufen mit entsprechender normaler Handelsmarge und würde viel, viel mehr davon haben. Dass Händler Krug nicht so lieben, kann ich sehr gut verstehen.
Klar,
und am Ende muss man auch sehen, dass wir, und da kommen wir jetzt ins Spiel, und dann bin ich auch fertig mit meiner Geschichte. Wenn du jetzt in Disneyland Space Mountain Achterbahn fährst. Das ist Wahnsinn. Super geile Achterbahn und überhaupt und Weltall. Und dann stellst du dich gleich wieder an. Und dann fährst du nochmal und dann guckst du es an und dann siehst du aber natürlich irgendwann, das ist Spritzbeton auf Holzkonstruktion mit Elementen aus Pappmaché. Ist eine wahnsinnig geile Achterbahn. Kostet auch richtig viel Geld. Man sollte nur nicht hinterher behaupten, man sei mal auf dem Mars gewesen. Genau das machen ganz viele Krugtrinker.
Das stimmt. Aber das habe ich nicht.
Deswegen war mir die FOMO. Nee, machst du nicht.
Das mache ich nicht.
Deswegen war mir diese FOMO-Geschichte so wichtig. Und bitte, Leute, das ist keine Kritik. Meine Mutter, Gott hab sie selig, und ich feiere sie, ich war 12 Jahre alt, da hat die echt als alleinerziehende Mutter diese Kohle aufgetrieben und ist mit uns nach Amerika geflogen. Mein Bruder war 14, dann waren wir erst in Kalifornien. Wir waren in Disneyland und wir waren in Universal Studio Tour. Und Disneyland, damals gab es schon den ersten Space Mountain. Was für ein Ding. Und dann haben wir aber Verwandte in Texas gehabt. Wir waren dann in Houston und wir waren dann noch bei der NASA in Houston, im Houston Space Center.
Ja, okay. Ja.
Und diese ganzen Raketen, die da auf dem Rasen rumliegen und diese ganzen Apollos und die Mondlandefähre und alles da.
Die da vielleicht mal auf dem Mond war oder auch nicht, man weiß es nicht
und
so richtig.
Und das Mondgestein unter Glas und so. Daran habe ich halb so lebhafte Erinnerungen wie an Disneyland. Ja,
verstehe ich.
Das war 12, aber fand ich viel, viel geiler. Deswegen, das ist nicht so negativ gemeint, aber es ist Disneyland. Und man muss halt wirklich aufpassen, ob man Leuten sagt, du musst das mal machen. Kann man machen, aber man sollte nicht sagen, dann warst du mal auf dem Mars.
Stimmt. Das ist wirklich so. Finde ich gut. Schönes Wort. Vor dem Wein. So, hier.
Tja,
ich bin erstaunt, ich mag das ganz gern.
Ich finde das auch interessant. Ich dachte jetzt, du schenkst mir erst einen Rotwein ein. Das ist so flintig, wie einige Chardonnay sind. Also erstmal dachte ich, das muss ja Chardonnay von Huber sein, so flintig wie das ist. Das hat wirklich, das riecht wirklich wie eine gerade abgeschossene Muskete.
Geil. Auch schön.
Und dann war ich eben doch nicht bei Rotwein, sondern tatsächlich bei Chardonnay. Von der Temperatur waren wir so ein bisschen im weiß ich nicht, ob wir im Niemandsland waren, aber das war so komplett über diese, weil wir das neulich auch mal diskutiert hatten, nach dem Meiningers Feines Ding mit dieser Flintigkeit, die es bei den ganzen Franzosen nicht gab und die Deutschen waren dann eher so, war ich jetzt total getriggert. Das hat mich einfach getriggert, wie es so schön heißt.
Also es ist ein Wein, den habe ich bei Christoph rausgezogen, weil ich den aber schon ewig mal, das war immer die Nummer, muss man den mal getrunken haben oder nicht?
Ah ja, gut. Mein erster Eindruck jetzt ist, wenn, dann wird er eine Wissens- und Erfahrungslücke decken, also
ich weiß nicht, ich habe ihm vorher gesagt, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal getrunken hast, besprochen hast du ihn noch nicht. Wir hatten ihn noch nicht im Podcast. Ich habe ihn auf jeden Fall auch noch nicht getrunken, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher sogar.
Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz zurück, weil wir das nicht ganz fertig gemacht haben. Bei dieser muss man das mal getrunken haben. Also wenn wir jetzt Krug sagen, muss man mal getrunken haben, dann sagen wir letzten Endes voraus, ihr werdet einen wahnsinnig leckeren Wein getrunken haben. Der wird eine schöne karamellige Note gehabt haben. Das wird unglaublich schön sein und ihr habt dann halt mal Krug getrunken. Und das haben wir bisher noch nie in eine Liste aufgenommen, so dieses Markenerlebnis mal gehabt zu haben. Aber es gibt natürlich Weine, bei denen man auch einfach aus dem Markenerlebnis heraus sagt, will ich mal getrunken haben. Ja. Und unsere Dom Pérignon-Empfehlung ist so ein bisschen sowas, aber wir denken halt, aber Dom Pérignon ist wahnsinnig gut. Also deswegen machen
die
wir das
Masse,
noch.
Die Masse, die machen genau, das ist so.
Bei Krug, also
wir kriegen nichts für diese Dom Pérignon-Nummer.
Nee, genau.
Obwohl wir es kriegen sollten in der Zwischenzeit, finde ich.
Aber muss ich eben auch sagen, mit 240 Euro kostet Krug mittlerweile mehr als Dom und nur noch 30 Euro weniger als Kristall. Und dann bin ich dann komplett, sage ich, also für das Markenerlebnis wäre mir das zu viel. Also zurück zu diesem Wein. Ich bin dann so verharrt in, das muss irgendwie Chardonnay sein.
Mhm. So. Ist es nicht.
Ist es nicht, ja.
Ist es nicht.
Aber was ist es dann? Es riecht auch so ein bisschen.
Ich glaube, man kommt nicht drauf.
Ja, es riecht so ein bisschen wie ein Sauvignon Blanc. Aber ich bin auch gerade in so einer. Eigentlich wollen wir ja gar nicht raten. Also mag ich das? Ja, ich mag das. Ich finde das gut. Das hat so einen schönen.
Kostet 120 Euro.
Hat so einen schönen seidigen, straighten, phenolischen Grip nach hinten.
Das
nochmal
dazu. Man muss mal Zetogen haben oder nicht?
Nee, also. So dann nicht. Also nur rein vom Geschmacksbild her nicht. Es ist nicht so, dass ich sage. Das habe ich jetzt so noch nie getrunken.
Dann vielleicht nur, wenn man vielleicht die Rebsorte so noch nie getrunken hat.
Ja, da ich ja gerade auf Chardonnay getippt habe, das ist es nicht.
Genau. Ist es, wir machen es nicht so lange, wa?
Ja,
ist es was wir von dem Winzer...
Ach so, okay.
Ist es Ziereisen?
Ja, 10 hoch 4.
10 hoch 4, gut edel.
Ja, den habe ich schon mal getrunken.
Einmal. Genau, den hast du schon mal getrunken. Ja. 2017. Habe ich noch nie getrunken und sind wir immer drum geschlichen. Haben wir auch schon zusammen im Keller gesehen und sowas. Und...
Nö.
Das ist so. Also ist
nicht sogar der Jahrgang, der 100 Punkte im Gourmillot bekommen hat.
Das weiß ich nicht.
Gar nicht.
Sein Buffschuss hat ihm nur 92 gegeben, den 17er.
Das kann ich gut verstehen, denn dieses Flintige ist ein bisschen plakativ.
Ja. Ich finde ihn gut.
Sehr gut. Sogar sehr gut. Ja. Der 92 ist ja auch sehr gut. Ne?
Aber also ist wieder so, also muss ich gute Ideen getrunken haben, zwingend. Würde mich freuen, wenn ich den ins Glas kriege. Oder jetzt auch hab. Aber.
Ja.
Also gut, sehr gut. Aber nein, muss man nicht zwingend getrunken haben.
Es gibt einen Gutedel vom Schlossgut Ebringen, auch mit ein bisschen Holz, der, glaube ich, sogar als Chasselas irgendwie angeboten wird. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Der in dieser Liga spielt. Und da muss ich sagen, wenn ich das im direkten Vergleich, ich kenne den Winzer oder den Kellermeister, den Andreas, ist ein Hörer von uns. Und deswegen habe ich den mal, weil er mir den mal geschickt hat, in einem anderen Zusammenhang. Deswegen haben wir ihn nie im Podcast gehabt. Aber ich habe den mal intensiver verkostet. Und da muss ich sagen, ich wüsste, was ich jetzt...
Und nur um das zu sagen, nicht, dass ich Ziereisen nicht mag. Ich hatte letztens einen Chardonnay von Ziereisen in einer Vergleichsprobe bei Anja, wo es um Chardonnay ging.
Ja.
Das war der beste Chardonnay des Abends. Ja?
Also Ziereisen ist ein großartiger Winzer.
Voll. Ganz, ganz großartig.
Haben wir aber, glaube ich, auch nie.
Aber, aber bloß, weil wir den gut jetzt, also wir haben auch nicht gesagt, der ist nicht ist gut.
Ist was er nicht gut mehr liefern konnte, war er übrigens auch Teil des ersten Mal in Pakistan Webweinschule. Ah. Also Ziereisen ist große Liebe, ja. Ganz große Liebe. Ich finde dieses Rumhacken auf der Qualitätsweinprüfung und diese ganze Landweingeschichte, da ist er mir manchmal ein bisschen zu agitatormäßig unterwegs. Aber ich kenne ihn übrigens nicht persönlich, bin ihm nie begegnet. Aber die Weine sind über jeden Zweifel erhaben.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.